Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon herzlich willkommen. Die Milliardenhilfe für die Ukraine aus den USA. Das US-Repräsentantenhaus hat jetzt zugestimmt. Aus der Ukraine gibt es dafür viel Lob. Deutsche Politiker nehmen das zum Anlass, auch stärkere Unterstützung aus Deutschland und der EU zu fordern. Über all das berichten wir gleich aus Washington, Kiew, Moskau und Berlin. Die FDP fordert schärfere Sanktionen beim Bürgergeld, tiefe Einschnitte in der Sozialpolitik. Wie der Vorschlag genau aussieht, das hören Sie. Wir schauen auf die Lage im Gazastreifen. Israel hat erneut Ziele in Rafah angegriffen. Unter anderem darüber sprechen wir mit unserer Korrespondentin. Und nach der China-Reise des Kanzlers gibt es warnende Stimmen aus der CDU und den Grünen vor einer zunehmenden Bedrohung durch China. Das wird Thema sein. Zum Abschluss unsere Sportberichterstattung und im Anschluss der Hintergrund. Da geht es um die Wahlen in Nordmazedonien. Neue Hürden für den EU-Beitritt. Dieser Frage gehen wir dann ab 20 vor 7 nach. Fast 20% des ukrainischen Staatsgebiets sind bereits von Russland besetzt. Das ukrainische Militär steht im Abwehrkampf unter enormem Druck und es fehlt weiter an Munition und Waffen. Nun also die Zusage aus den USA. Nach monatelanger Blockade hat das US-Repräsentantenhaus jetzt doch eben weitere Militärhilfen für die Ukraine gebilligt. Der Senat muss noch zustimmen. Claudia Sache berichtet über diese Entscheidung, rund 61 Milliarden Dollar für die Unterstützung der Ukraine freizugeben. Auch die Abgeordneten feierten das Abstimmungsergebnis.
Es war ein großer Moment im US-Repräsentantenhaus. Kongressabgeordnete jubelten und schwenkten Ukraine-Fähnchen, als das Abstimmungsergebnis verkündet wurde.
On this vote, the yeas are 311 and the nays are 112. The bill is passed.
311 Ja-Stimmen gegen 112 Nein-Stimmen. Nach monatelangen erbitterten Kämpfen stimmten Demokraten und Republikaner gemeinsam weiteren Ukraine-Hilfen in Höhe von 61 Milliarden Dollar zu.
Make no mistake, this is not a blank check like the Senate supplemental bill was. This is very different.
Dies sei kein Blankoscheck für die Ukraine wie der Gesetzentwurf des Senats, sondern ganz anders, so der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses Mike Johnson im Anschluss vor Fernsehkameras.
Instead of taking the path of least resistance and,
anstatt den Weg des geringsten Widerstands zu gehen und den Gesetzesentwurf des Senats zur Abstimmung zu bringen, haben wir unseren Mitgliedern eine Stimme gegeben, eine Chance und am Ende ein besseres Gesetz. Mike Johnson hatte, um eine Mehrheit zu finden, den ursprünglichen Gesetzesentwurf aufgespalten und über alle Teile einzeln abstimmen lassen. Auch die Hilfen für Israel sowie Taiwan und den Indo-Pazifik wurden mit einer großen Stimmenmehrheit abgesegnet. Die Kongressabgeordneten votierten außerdem erneut für einen Verkauf der Kurzvideo-App TikTok und für weitere Sanktionen gegen den Iran. Der Abstimmung gingen wochenlange erbitterte Verhandlungen voraus. Als Zugeständnis an die Republikaner wird ein Teil der Ukraine-Hilfe, rund 9 Milliarden Dollar, als Darlehen gewährt. 23 Milliarden kommen den eigenen US-Militärbeständen zugute, so Mike Johnson. Denken Sie dran, dass 80% der Mittel für die Ukraine in die Aufstockung der amerikanischen Waffenbestände in unsere Einrichtungen und Operationen fließen werden. Ein paar ultrakonservative Republikaner hatten im Vorfeld damit gedroht, Mike Johnson abzusetzen, falls er die Hilfen für Kiew zur Abstimmung bringe. Allen voran Marjorie Taylor Greene vom rechten Flügel der Partei. Sie ist für America First und keinesfalls für weitere Unterstützung der Ukraine.
You know, shame on the American government.
Schande der amerikanischen Regierung. Wenn wir unser Militär unterstützen wollen, dann machen wir das. Wir sollten ein Gesetz für unsere Waffen und Munition verabschieden und sie nicht in ein fremdes Land schicken, um dort fremde Menschen zu töten. Präsident Biden reagierte mit großem Lob auf die Abstimmung im Repräsentantenhaus. Er pries die Abgeordneten dafür, dass sie sich parteiübergreifend zusammengefunden haben, um, Zitat, auf den Ruf der Geschichte zu antworten und ein dringend benötigtes Gesetz zur nationalen Sicherheit zu verabschieden. Das gesamte Gesetzespaket soll nun voraussichtlich am Dienstag in die zweite Kongresskammer, den Senat, gehen. Danach will Präsident Biden zügig seine Unterschrift darunter setzen.
Also die Zustimmung des Senats, die muss noch folgen. Dann wird das Milliardenpaket von US-Präsident Biden freigegeben. Claudia Sarr berichtete darüber. In der Ukraine wird diese Unterstützung ja schon lange herbeigesehnt. Rebecca Barth berichtet aus Kiew darüber, wo die Reaktion entsprechend ausfiel.
Aufatmen in der Ukraine. Auf die Billigung weiterer US-Hilfen durch das Repräsentantenhaus habe das Land lange gewartet, sagt der ukrainische Präsident am Abend. Volodymyr Zelensky sprach von einer lebensrettenden Entscheidung für die Ukraine und bedankte sich namentlich beim Sprecher des Repräsentantenhauses Mike Johnson. Das Hilfspaket über rund 61 Milliarden Dollar bedeutet für die Ukraine mehr Waffen, insbesondere Langstreckenraketen und Luftverteidigungssysteme, schrieb der ukrainische Ministerpräsident in den sozialen Medien. Die Vereinigten Staaten hätten erneut ihre Führungsstärke bewiesen, betonte Dennis Schmühal. Das amerikanische Hilfspaket hätte bereits im vergangenen Jahr gebilligt werden sollen. Durch die monatelange Verzögerung leiden die ukrainischen Truppen unter einem massiven Mangel an Artilleriegeschossen und mussten unter anderem die lange umkämpfte Stadt Avdiivka im Osten des Landes aufgeben. Die Ukraine rechnet nun mit schnellen Waffenlieferungen und einem spürbaren Effekt an der Front, aber auch beim Schutz von Zivilisten vor russischen Luftangriffen.
Rebecca Barth mit der Reaktion aus Kiew zur Entscheidung des US-Repräsentantenhauses. Der ukrainische Präsident Zelensky, der hat inzwischen dem US-Sender NBC auch ein Interview gegeben und auch da von einer Chance auf den Sieg gegen Russland gesprochen, wenn die Ukraine wirklich die Waffensysteme bekommt, die so dringend gebraucht würden. Verteidigen gegen die Angriffe Russlands, die unvermindert weitergehen. Frank Eichmann mit den Reaktionen auf das Abstimmungsergebnis im US-Repräsentantenhaus aus Moskau.
Von Gelassenheit keine Spur in den ersten schriftlichen Reaktionen, auch wenn Putin-Sprecher Peskow wörtlich erklärte, die Entscheidung, der Ukraine Hilfe zu leisten, war erwartbar und vorhersehbar. Die Vereinigten Staaten würden sich weiter bereichern und die Ukraine weiter ruinieren, so Peskow. Staatsduma-Chef Volodin wiederholte das Bild vom kriminellen Kiewer Regime, das trotz neuer Hilfen besiegt werde. Das Land werde durch die USA gezwungen, bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen. Auch Volodin ließ unerwähnt, dass Russland den Krieg gegen seine Nachbarn vor über 2 Jahren begann und ihn mit einem Truppenrückzug von ukrainischem Territorium schnell beenden könnte. Die bislang unverschämteste offizielle Reaktion lieferte einmal mehr Dmitri Medvedev, Ex-Präsident und heute Vizechef des russischen Sicherheitsrates. US-Bastarde hätten abgestimmt über die Hilfe für eine Neonazi-Bande, gemeint die ukrainische Regierung. Er hoffe, so Medvedev, nach dieser russophoben Entscheidung würden die USA so schnell wie möglich in einen neuen Bürgerkrieg stürzen. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Sacharowa wiederholte eine ständig ohne jeden Beleg aufgerufene russische Propagandafloskel. Das Kiewer Regime werde durch die Hilfe direkt bei seinen terroristischen Aktivitäten unterstützt.
Frank Eichmann mit den Reaktionen aus Russland auf die Militärhilfen aus den USA für die Ukraine. Lob kam unter anderem von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der von einer Investition in die Sicherheit der Staaten des Militärbündnisses sprach. Und am Tag nach dieser Entscheidung in Washington kommen aus Deutschland Forderungen nach einem stärkeren Engagement auch Deutschlands und der EU. Uli Haug.
Es sind vor allem die Bundestagsabgeordneten, die sich schon lange für eine stärkere Unterstützung der Ukraine aussprechen, die sich jetzt auch nach der US-Entscheidung äußern. Parteiübergreifend fordern die Außen- und Verteidigungspolitiker des Bundestags künftig mehr Militärhilfe, auch von den Europäern. Der Grünen-Politiker Hofreiter befürchtet im Interview mit der Funke Mediengruppe, dass das neue US-Paket für lange Zeit das letzte Hilfspaket der USA sein könnte. Deshalb müsse Europa mehr für die Ukraine tun. Ähnlich äußerten sich der SPD-Außenpolitiker Roth und sein CDU-Kollege Kiesewetter. Er mahnt, Europa muss sich darauf einstellen, ausbleibende US-Hilfen künftig zu ersetzen. Und auch die FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann ist der Ansicht, Europa müsse vorsorgen und seine Sicherheit schnell in die eigenen Hände nehmen. Bundeskanzler Scholz nannte die US-Einigung auf das Milliardenhilfspaket für die Ukraine ein starkes Signal in dieser Zeit.
Uli Haug war das mit den Reaktionen aus Berlin auf die Entscheidung des Repräsentantenhauses in den USA, die Militärhilfen für die Ukraine freizugeben. Die Stimmung in der Ampel in Deutschland, die ist ohnehin nicht immer die beste. Da trägt das Papier der FDP, das am kommenden Wochenende auf dem Parteitag der Liberalen diskutiert werden soll, sicher nicht zur besseren Atmosphäre bei. Die FDP fordert darin das Aus für die Rente mit 63 und schärfere Sanktionen beim Bürgergeld. Das stößt bei der SPD erwartbar auf Kritik. Oliver Neuroth kann uns mehr über diese Idee der FDP zum Bürgergeld sagen.
Wer Bürgergeld bekommt und eine zumutbare Arbeit oder Weiterbildung ablehnt, dem soll nach dem Willen der FDP die Leistung sofort um 30% gekürzt werden. Die Liberalen fordern, den Spielraum auszunutzen, den die Verfassung für schärfere Sanktionen zulässt, bis hin zu einer vollständigen Streichung des Bürgergelds. So steht es in einem Beschlusspapier der FDP, das das Präsidium der Partei morgen beschließen soll und das nächstes Wochenende Thema auf dem Parteitag der Liberalen wird. Seit kurzem erst gelten schärfere Regelungen für Bürgergeldempfänger, die Jobangebote ausschlagen. Die Jobcenter können ihnen die Leistung für maximal 2 Monate komplett streichen, wenn es sich um Totalverweigerer handelt. Neue Zahlen zeigen allerdings, dass nur wenige Bürgergeldbezieher Arbeit tatsächlich ablehnen und dafür bestraft werden. Im vergangenen Jahr haben die Jobcenter bei 0,4% der Empfänger die Leistungen gekürzt. Das waren etwa 16.000 Fälle. Rund 5,5 Millionen Menschen in Deutschland bekommen Bürgergeld, den Nachfolger von Hartz IV.
Oliver Neuroth berichtete aus Berlin. Fast täglich fliegt die israelische Armee im Krieg gegen die Hamas-Angriffe auf Rafah, eine Stadt, in die mehr als die Hälfte der 2,3 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner des Gazastreifens wohl geflohen sind. Israel hat trotz Bedenken der USA auch angekündigt, seine Bodenoffensive auf die Stadt auszuweiten, um dort die verbliebenen Hamas-Kämpfer aufzuspüren. Unsere Korrespondentin Bettina Meyer ist uns aus Tel Aviv zugeschaltet. Auch an diesem Wochenende hat es ja Angriffe mit Toten gegeben. Wie ist die Lage gerade in Gaza?
Ja, also die Lage ist nach wie vor, dass dort gekämpft wird. Es hat auch in den letzten 24 Stunden wieder viele Tote gegeben durch viele Luftangriffe, die israelische Armee da nach wie vor fliegt, auch auf die Stadt Rafah im Süden. Da hat es heute auch scheinbar sehr viele Zivilisten als Opfer gegeben. Es wird hier berichtet davon, dass auch viele Kinder unter den Toten sind. Allein bei einem Luftangriff sollen mehr als 17 Kinder gestorben sein. Aber da muss man auch vorsichtig sein, denn die Zahlen kommen vom Hamas-geführten Gesundheitsministerium. Und wir hören jetzt von Benjamin Netanyahu, der hier noch mal eine Rede vor den Feiertagen gehalten hat, hier in Israel, dass in den kommenden Tagen doch der Druck auf die Hamas noch mal erhöht werden soll. Also auch von Schlägen ist hier die Rede. Die sollen schmerzhaft sein. Also wir interpretieren das so, dass tatsächlich diese Rafah-Bodenoffensive möglicherweise vorangetrieben werden soll.
Und auch im von Israel besetzten Westjordanland haben die Spannungen ja zugenommen seit Beginn dieses Krieges und auch von dort gibt es heute Berichte, dass es wieder Gewalt gegeben hat. Wie sehen die aus?
Ja, genau, diese Gewalt ist eigentlich an der Tagesordnung. Man hat nur nicht so viel davon gehört, weil viel über den Iran-Israel-Konflikt geredet wurde. Aber tatsächlich hat es in der Nacht doch eine sehr, sehr große Razzia der israelischen Armee in der Stadt Tulkarem gegeben, die 40 Stunden gedauert haben soll, wo auch 14 Menschen gestorben sind. Darunter sollen aber auch viele bewaffnete Terroristen gewesen sein. Es ist aber auch die Rede davon, dass Zivilisten auch dort ums Leben gekommen sind. Unter anderem wurden auch Rettungskräfte wohl beschossen, die noch versucht haben zu helfen. Und es hat auch noch weitere Terroranschläge an Checkpoints gegeben. Leider nimmt die Gewalt hier auch weiter zu. Und das hat jetzt auch noch dazu geführt, dass dort zu einem Generalstreik im Westjordanland aufgerufen wurde, um ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen. Das heißt also, dass dort auch die Geschäfte jetzt erstmal geschlossen bleiben.
Also auch dort Unruhe. Die USA erwägen ja einem Medienbericht zufolge auch Sanktionen gegen eine Einheit der israelischen Armee. Was können Sie uns dazu sagen?
Ja, das scheint ja wohl im ersten Moment erstmal zu verwirren, weil wir ja auch gehört haben, dass sehr viel Geld aus den USA ans israelische Militär fließen soll. Aber das hat tatsächlich mit einem ganz speziellen Bataillon zu tun, das aus ultraorthodoxen Männern und auch religiösen Siedlern besteht, das ungefähr 1000 Mann stark ist und dem auch in den vergangenen Jahren immer wieder vorgeworfen wurde, gegen Menschenrechte im Westjordanland bei Einsätzen verstoßen zu haben. Es hat auch Todesfälle gegeben, die untersucht werden, die Nichtregierungsorganisationen Nationen immer wieder beklagt haben. Diese Sanktionen wurden länger vorbereitet. Sie sind hier offiziell noch nicht angekommen. Das Militär hat es nicht bestätigt, aber es gibt sehr viele Reaktionen aus der Politik hier in Israel, die das als Fehler einstufen, die sagen, das ist ja absurd, mitten im Krieg hier Sanktionen gegen die Armee zu verhängen, wo wir den Terror bekämpfen. Also es gibt sehr viel Ablehnung und es scheint wohl so zu sein, dass diese Sanktionen vorbereitet werden.
Und alles in allem merkt man ja, dass der Druck nach wie vor sehr groß ist, auch auf die israelische Regierung, wenn es um die Bevölkerung im Gazastreifen, die Zivilbevölkerung geht. Ist das in irgendeiner Form zu spüren an der Haltung Israels?
Also man muss halt sagen, dass die Menschen hier immer noch um ihre Sicherheit fürchten. Also Israel wird tatsächlich noch aus dem Gazastreifen auch fast täglich, auch heute wieder beschossen von der Hamas mit Raketen. Aber auch aus dem Libanon kommen Raketen von der Hisbollah-Miliz, die abgefeuert werden. Viele Menschen, über 100.000, sind hier im Land auf der Flucht, können seit 6 Monaten nicht in ihre Wohnungen zurück. Deshalb hat man hier eine starke Sicht nach innen. Also man möchte erstmal seine eigene Sicherheit wieder gewährleistet sehen, bevor, und das muss man leider sagen, bevor sich die Menschen auch für die Menschen in Gaza wieder interessieren. Da ist seit dem 7. Oktober hier einfach ein Vertrauensbruch und ein Bruch, auch ein Mitgefühl durch die Bevölkerung gegangen. Hier wird zwar jede Woche demonstriert, 10.000 Menschen gehen auf die Straße, um gegen die Regierung zu protestieren. Hier geht es aber eher nicht so sehr um die Hilfen in Gaza. Hier geht es eher um die Politik Netanjahus und dass er die Geiseln, die noch immer in der Hamas-Gewalt sind, zurückbringen soll.
Über die Lage in Israel und dem Gazastreifen waren das die Informationen von Bettina Meyer, unserer Korrespondentin in Tel Aviv. Erstmal herzlichen Dank dafür. Wie groß ist der Einfluss Chinas auf deutsche Unternehmen und wie sollte die Bundesregierung darauf reagieren? Gerade war Bundeskanzler Scholz mit einer Wirtschaftsdelegation in China. An diesem Wochenende meldeten sich dazu der China-Experte der Grünen Bütikofer und CDU-Chef Merz zu Wort. Mit Kritik an China unter anderem. Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio, der fasst uns das zusammen. Scholz hatte sich ja bei seiner Reise auch um faire Handelspraktiken bemüht, aber greifbare Ergebnisse hat er nicht mitgebracht.
Nach der Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, nach China zu Beginn der Woche hat jetzt CDU-Chef Friedrich Merz die chinesische Führung in deutlichen Worten kritisiert. China verhalte sich nach innen immer repressiver und nach außen, etwa gegenüber Taiwan, immer aggressiver, sagte Merz der Nachrichtenagentur dpa. Das Land werde damit auch zu einer zunehmenden Bedrohung für die deutsche Sicherheit. Zugleich warf der CDU-Chef Peking auch vor, kein wirkliches Interesse an einem Ende des russischen Krieges gegen die Ukraine zu haben. China gilt als Verbündeter Moskaus. Scholz hatte bei seinen politischen Gesprächen beim Thema Ukraine-Krieg keine konkreten Zugeständnisse des chinesischen Präsidenten erreichen können. Auch nicht, ob China an einer in der Schweiz ausgerichteten Friedenskonferenz teilnehmen wird. Zugleich warnte Merz aber auch deutsche Firmen davor, sich zu stark von China abhängig zu machen. Weiterhin sei der chinesische Markt wirtschaftlich zwar sehr interessant, dennoch müsse sich jedes Unternehmen des erhöhten Risikos bewusst sein. Merz zog hier den Vergleich zur früheren deutschen Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen. Die Unternehmen müssten jedoch wissen, dass sie nicht darauf setzen könnten, vom deutschen Staat im Krisenfall gerettet zu werden. In die gleiche Kerbe schlug jetzt auch der Europaabgeordnete und China-Experte Reinhard Bütikofer. Im ARD-Bericht aus Berlin sagte der Grünen-Politiker, die Großkonzerne, vor allem aus der Automobilindustrie, aber auch Siemens und BASF, verdienten gut in China, doch dies schaffe neue Abhängigkeiten, die letztlich auch die nationale Sicherheit berührten. Deutliche Kritik übte Bütikofer aber auch am Bundeskanzler. Dieser vertrete vor allem die Großkonzerne, während der Mittelstand leide. Zwar hatte sich Scholz bei seiner China-Reise auch um faire Handelspraktiken bemüht, konkrete Zusagen gab es jedoch nicht. Bütikofer forderte jetzt eine engere europäische Abstimmung. Im Alleingang könne Deutschland gegenüber Peking nichts ausrichten. Letztlich seien auch Strafzölle ein Mittel, um die Einhaltung des Handelsrechts durchzusetzen. Die EU-Kommission hat bereits eine Untersuchung gegen billige E-Autos aus China angesetzt. Der Kanzler steht aber möglichen Einfuhrbeschränkungen skeptisch gegenüber. Zusätzliche Brisanz bekommt die aktuelle Debatte zum weiteren Umgang mit China auch durch Enthüllungen, dass Hacker mit mutmaßlichen Verbindungen nach Peking den Volkswagen-Konzern über mehrere Jahre hinweg ausspioniert haben sollen. Bis zum Jahr 2015, so hatten der Spiegel sowie das ZDF recherchiert, seien bis zu 19.000 Dateien aus den Bereichen Getriebeentwicklung, aber auch Elektromobilität und Brennstoffzellen abgeschöpft worden. VW hat die Berichte inzwischen grundsätzlich bestätigt, ohne jedoch Details zu nennen.
Der grüne Europaabgeordnete und China-Experte Bütikofer hat die Bundesregierung und insbesondere dabei Kanzler Olaf Scholz ja für die China-Politik scharf kritisiert. Auch CDU-Chef Merz hat sich geäußert. Unser Hauptstadtkorrespondent Jörg Münchenberg hat das zusammengefasst. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der wird morgen für 3 Tage in die Türkei reisen. Dabei ist sein erstes Ziel Istanbul, wo er sich unter anderem mit dem gerade im Amt bestätigten Bürgermeister İmamoğlu treffen wird. Ein Oppositions Politiker, der ja als möglicher künftiger Präsidentschaftsanwärter gehandelt wird. Mit dem amtierenden Staatspräsidenten Erdogan wird Steinmeier erst am 3. Tag seines Besuches, also dem letzten Tag des Besuches, dann in der Hauptstadt Ankara zusammentreffen. Wie bekannt ist Steinmeier in der Türkei? Dieser Frage ist unser Korrespondent Uwe Lüb nachgegangen mit einem Foto von Steinmeier in der Hand.
Der Vereinspräsident von Bayern München, rät jemand auf die Frage, wer der Mann auf dem Bild von Frank-Walter Steinmeier sei. Den meisten fällt dazu nichts ein. Tut mir echt leid, kenne ich nicht. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Manche vermuten immerhin, er könne ein Politiker sein, vielleicht der Bundeskanzler oder doch der Präsident. Dann ist klar, es handelt sich um Bundespräsident Steinmeier. Auf die Frage nach dem türkisch-deutschen Verhältnis bringt eine Frau das auf den Punkt, was viele Menschen in der Türkei umtreibt. Wenn die mal das Visa-Problem lösen würden, das wäre super. Es ist ja fast unmöglich, nach Deutschland zu kommen, nicht mal als Tourist. Da ist was nicht in Ordnung. Bei vielen ist doch offensichtlich, dass sie nicht dort bleiben wollen, wenn es das ist, was die Deutschen befürchten. Dieselbe Forderung wird nach Einschätzung von Murat Önsoy auch ganz offiziell an Steinmeier herangetragen werden. Önsoy ist Leiter des Forschungszentrums für türkisch-deutsche Beziehungen an der Hacettepe-Universität in Ankara. Im Interview mit dem ARD-Hörfunkstudio Istanbul sagt er, die Türkei sei nicht zuletzt wegen ihrer ausgewogenen Politik gegenüber Russland und der Ukraine ein anerkanntermaßen verlässlicher Partner und erwarte Zugeständnisse. Die wichtigsten sind Entwicklungen bei der Visa-Liberalisierung, die Schaffung einer positiven Agenda in Europa in Bezug auf die EU-Mitgliedschaft der Türkei, die Modernisierung der Zollunion und vielleicht eine Initiative für wirtschaftliche Investitionen in der Türkei. Die Aussichten auf schnelle Erfolge bei den meisten dieser Punkte sind jedoch nicht sehr rosig, allein schon wegen der Unterschiede in der Bewertung des Nahostkriegs. Der Präsident der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, nennt die Hamas eine Befreiungsorganisation. Für Deutschland ist sie terroristisch. Das Verhältnis zueinander ist getrübt, meint Önsoy. Als Steinmeier im November letzten Jahres Erdogan empfing, war Biden die Unzufriedenheit ins Gesicht geschrieben. Und die Beziehungen laufen politisch nicht gut. Dazu habe auch die Entwicklung seit den niedergeschlagenen sogenannten Gezi-Protesten 2013 in der Türkei beigetragen. Je autoritärer die Politik Erdogans über die Jahre geworden sei, desto öfter sprechen deutsche Politiker die Lage der Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei an. Die mehr als 3 Millionen Menschen in Deutschland mit türkischen Wurzeln halten die Länder aber weiter zusammen, sagt Önsoy. Wir vergleichen die türkisch-deutschen Beziehungen oft mit einem Paar, dessen Liebesbeziehung beendet ist, das aber um der Kinder willen zusammenbleibt. Da passt es ins Bild, dass Steinmeier seinen Besuch nicht bei und mit Erdogan beginnt, sondern bei der seit den Kommunalwahlen Ende März neuen Lichtgestalt der oppositionellen CHP, Ekrem İmamoğlu. Sie treffen sich am Istanbuler Bahnhof Sirkeci, von dem aus vor 62 Jahren viele Türkinnen und Türken in ein neues Leben in Deutschland gestartet sind. Eine Botschaft in diesem protokollarischen Ablauf von Steinmeiers Besuch sieht İmamoğlu auf ARD-Nachfrage nicht. Es sei eine Art Gedenktreffen in geschichtsträchtiger Atmosphäre, führt er aus und sagt dann noch:
İnşallah pazartesi güzel bir vakit geçiririz Sayın Cumhurbaşkanıyla.
Ich hoffe, wir werden am Montag mit dem sehr geehrten Herrn Bundespräsidenten eine schöne Zeit verbringen.
Uwe Lüb war das mit dem Blick auf die bevorstehende Reise des Bundespräsidenten Steinmeier. Und damit kommen wir zum Sport, der wie so oft am Wochenende mit Fußball beginnt und mit meinem Kollegen Matthias Friebe, der jetzt im Studio ist.
Das Topspiel in der Bundesliga, das läuft zwischen Borussia Dortmund und dem neuen deutschen Meister aus Leverkusen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit steht es in Dortmund 0:0. Am Nachmittag schon landete Werder Bremen einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Überraschend gegen den VfB Stuttgart. Felix Gerhardt berichtet.
Es war ein packendes und über weite Strecken auch gutes Fußballspiel im Bremer Weserstadion, das die Gastgeber am Ende mit 2:1 gewinnen konnten. Marvin Ducksch brachte seine Mannschaft in der ersten Hälfte per Foul-Elfmeter in Führung und legte unmittelbar nach der Pause zum 2:0 nach, wunderbar bedient von der rechten Seite. Die Stuttgarter, die viele, viele Chancen hatten, aber immer wieder am bestens aufgelegten Michael Zetra im Bremer Tor scheiterten, konnten den Anschlusstreffer erzielen in der 71. Minute, als Dennis Undaff den Ball über die Linie stocherte. Kurz danach nochmal Glück für Werder, nachdem Girassi gefoult worden war im Strafraum. Der Schiedsrichter gespannt hatte kurz zuvor auf Abseits entschieden. Hauchdünne Entscheidung, aber wohl korrekt. Und somit ist der glückliche Sieger am Ende der SV Werder Bremen.
Die Akte China, so heißt der Film der ARD-Doping-Redaktion zu offenbar vertuschten positiven Dopingproben von 23 chinesischen Topschwimmern, darunter Olympiasieger und Weltmeister. Der Deutsche Schwimmverband fordert eine transparente Aufklärung. Wie? Dazu Leistungssportvorstand Christian Hansmann hier im Deutschlandfunk.
Es geht um Transparenz, es geht um die Glaubwürdigkeit des Sportes und bei einer Masse von 23 Verdachtsfällen muss einfach unabhängig aufgeklärt werden. Nun liegen diese Verdachtsfälle schon eine ganze Zeit zurück. Aber trotzdem muss hier eine unabhängige Kommission eingerichtet werden oder zumindest die WADA muss unabhängig untersuchen.
Das vollständige Interview mit Christian Hansmann hören Sie in einer halben Stunde hier in Sport am Sonntag. Wir kommen zum Radsport und zum Sieg von Tadej Pogacar beim letzten großen Frühjahrsklassiker in Lüttich. Moritz Kasalet.
Es war ein Sieg mit Ansage. Tadej Pogacar attackierte gut 30 Kilometer vor dem Ziel auf einem der vielen kleinen kurzen Anstiege hier in den Ardennen und keiner konnte wirklich folgen. Er fuhr als Solist ins Ziel. Es ist sein zweiter Sieg bei diesem großen Frühjahrsklassiker. Zweiter wurde der 33-jährige Romain Bardet. Der Franzose holte also gegen Ende seiner Karriere nochmal einen ganz großen Erfolg. Und dritter, der eigentlich große Rivale, Mathieu van der Poel, Sieger der Flandern-Rundfahrt und von Paris-Roubaix, hatte aber große Probleme, Tadej Pogacar zu folgen bei den kleinen Anstiegen und wurde am Ende mit 2 Minuten Rückstand im Sprint einer Verfolgergruppe Dritter bei Lüttich-Bastogne-Lüttich.
Grace Brown aus Australien gewann danach noch das Rennen bei den Frauen. Beim ATP-Tennisturnier von München durfte heute ein deutscher Spieler den Turniersieg feiern und es war nicht Olympiasieger Alexander Zverev, sondern Jan-Lennard Struff. Über einen besonderen Tag für ihn, Florian Hecht.
Er hat es endlich geschafft. Jan-Lennard Struff hat sein erstes Turnier auf der ATP-Tour gewonnen. Bei seinem 4. Finale schlägt die deutsche Nummer 2 kurz vor seinem 34. Geburtstag Taylor Fritz im Finale von München. Struff von Beginn an mit dem Fuß auf dem Gas, konzentriert mit gutem Aufschlag und schnellen Grundschlägen, setzte er den Amerikaner von Beginn an unter Druck und holte sich den ersten Satz im Dauerregen mit 7:5. Im zweiten Durchgang das gleiche Bild mit noch deutlicherem Ausgang. 6:3 für Struff, der zum ersten Mal nach einem Finale Pokal, Siegerscheck und dazu den Schlüssel für ein Auto des Hauptsponsors überreicht bekam.
Topspiel in der Handball-Bundesliga zwischen den Füchsen Berlin und dem THW Kiel. Das 32:32 Unentschieden könnte den Berlinern am Ende die Chance auf die Meisterschaft nehmen. Tabea Kunze.
Im Meisterrennen bleiben die Füchse 2 Minuspunkte hinter Spitzenreiter Magdeburg. Die Chance, jetzt noch den Titel zu holen, bezifferte Superstar Matthias Gitzel auf nur noch 1%. Der dänische Welthandballer war mit 12 Toren bester Werfer der Füchse. Auch Torwart Milos Savljev brachte eine Spitzenleistung. Die Kieler steigerten sich nach extrem schwacher Anfangsphase jedoch immer mehr und erarbeiteten sich erst das 18:18 zur Pause und in der hochemotionalen zweiten Halbzeit ließen sie sich dann auch nicht mehr abschütteln. Johansson und Eckberg waren mit jeweils 7 Toren die besten Werfer der Kieler beim Unentschieden von 9.000 Handballfans in Berlin.
Und wir kommen noch zur Formel 1. Weltmeister Max Verstappen tut das, was er eigentlich meistens tut, nämlich die Rennen dominieren. Achim Scheu.
Sieg im Sprintrennen am Samstag, Sieg im Rennen am Sonntag. Das Formel 1-Wochenende in China lief perfekt für Max Verstappen. Eine beeindruckende Machtdemonstration des Weltmeisters und die Konkurrenz rätselt, wer ihn schlagen kann, stand jetzt keiner. McLaren und Ferrari sind noch am ehesten in Schlagdistanz zu Verstappen, Mercedes derzeit sicher nicht, Rekordweltmeister Lewis Hamilton fuhr auf Rang 9, das ist zu wenig für die eigenen Ansprüche. Was vor allem Sorgen bereitet, ist, dass Mercedes keine Lösungen zu haben scheint, wie sie wieder zu den Top-Teams gehören könnten. Nico Hülkenberg kam im Haas als einziger deutscher Stammfahrer der Saison in die Punkteränge, er wurde Zehnter.
Und das dritte Spiel um die deutsche Eishockeymeisterschaft zwischen Bremerhaven und Berlin steht nach der ersten Verlängerung 1:1 unentschieden. Wer der Sieger dieses dritten Spiels ist, das können wir dann hoffentlich erzählen ab 19.10 Uhr in Sport am Sonntag.
Mit meinem Kollegen Matthias Friebe. Danke bis hierhin an ihn. Diese Sendung, diese Informationen am Abend, die gehen an diesem Sonntag zu Ende. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen allen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend.